Es ist eine kalte Nacht in Hamburg. Nur wenige Menschen stehen vor einem Hauseingang. Plötzlich taucht ein Mann auf. Und er hat ein Messer. Fast jede Tat hat Vorzeichen.
Doch gesehen und verstanden werden sie selten.
Wir sprechen über das Davor und das Danach.
Über die Psyche, die Schuld
und das komplexe Verständnis von Gerechtigkeit. Knastköpfe.
Gedacht, getan, gesessen. Mit Psychologin Sophie Launroth
und Rechtsanwalt Christian Klages.
Herzlich willkommen zu Knastköpfe, dem Podcast, in dem wir wahre Verbrechen aus psychologischer und juristischer Perspektive beleuchten. Mein Name ist Christian Klages.
Und ich bin Sophie Launroth und ich freue mich, heute wieder hier zu sein mit dir, Christian. Und heute sprechen wir über einen ganz spannenden Fall. Aber erstmal, wie geht's dir denn überhaupt, Christian? Wie sind die letzten Wochen für dich gewesen? Wie ist dein aktuelles Befinden? Erzähl mal ein bisschen.
Mir geht's gut. Ich kann klagen, ne? Das ist ja dieser juristische Scherz unter uns Juristen, ne? Mir geht es wirklich gut. Hier scheint die Sonne in Köln bei uns. Ich finde sowieso, wenn der Frühling anfängt und die ersten Sonnenstrahlen so rauskommen, dann hat man direkt viel bessere Laune. Und wenn ich dann morgens mit Rudi meine Hunderunde gehe und die Sonne ist schon draußen, kann ich viel besser in den Tag starten. Und ja, ich freue mich auf unsere Folge heute. Ich finde die wirklich auch wieder sehr, sehr spannend. Aber ich will jetzt erstmal nicht zu viel verraten. Wie geht es dir denn, Sophie?
Mir geht es übrigens genauso mit dem Frühling. Ich freue mich über die etwas wärmeren Temperaturen und den Sonnenschein. Ich bin etwas angeschlagen. Also falls ihr euch wundert, warum hat sie so eine komische Stimme? Ich habe einfach nur ein bisschen verschnupfte Nase, aber ich hoffe, ihr könnt die Folge trotzdem genießen. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen, da fliege ich nach Barcelona für ein paar Tage und heute ist nochmal hier Arbeit angesagt und Podcastaufnahme und morgen ist dann für mich endlich mal ein paar Tage Urlaub.
Sophie, du schämst dich überhaupt nicht, mir jetzt da so den Mund wässrig zu machen. Du fliegst nach Barcelona und ich muss mit dem Auto nach Wuppertal, um da mich vor Gericht zu streiten. Das ist nicht
also
fair.
Also Wuppertal ist doch bestimmt auch eine schöne Ecke.
Ja, wunderschön, aber ich muss da arbeiten. Ne?
Und ja, da musst du vor Gericht, da kannst du ja nicht durch die Stadt dann schlendern. Ne?
Theoretisch könnte ich das im Anschluss machen, aber dann fehlt mir die Zeit nachher. Ne? Ich muss danach wieder in die Kanzlei zurück.
Das stimmt.
Aber das, was wir hier machen, ist ja keine Arbeit in dem Sinne, sondern es macht uns ja Spaß. Die Arbeit natürlich auch, aber das hier ist schon unser Herzensprojekt, ne, haben wir ja schon gesagt. Legen wir los, oder?
Ja.
Viele von uns kennen ja das Gefühl, die Kontrolle ein wenig zu verlieren. Ein paar Drinks zu viel, die Stimmung kippt, Worte werden lauter, Impulse stärker. Aber was passiert, wenn dieser Kontrollverlust nicht bei einem Streit endet, sondern bei einem Messerangriff? In dieser Folge wollen wir sprechen über einen Fall, der genau diese Frage aufwirft. Aber bevor wir tiefer in den Fall einsteigen, noch eine Content-Warnung. In dieser Folge sprechen wir über Gewalt, Verletzungen und Tod. Wenn dich das belastet, hör bitte nur weiter, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wenn dich die Inhalte dieser Folge belasten, findest du in den Shownotes Telefonnummern für Unterstützung. Wir stützen uns für die Fallbeschreibung natürlich auf Medienberichte. Die geben einen Überblick, können aber Details verzerren. Sobald wir aber in die psychologische oder juristische Analyse oder wissenschaftliche Hintergründe gehen, greifen wir auf valide Studien und Fachliteratur zurück.
Es ist der 30. Dezember 2020. Nachmittag. Für einen 38-jährigen Mann ist es ein Tag, der Stunden später außer Kontrolle geraten wird. Gegen 16 Uhr trinkt er mehrere Mischgetränke. Cola mit Wodka, Glas für Glas, doch dabei bleibt es nicht. Er ist jetzt auf dem Weg zu einem Bekannten, mit dem er weiter trinken will. Er raucht einen Joint. In der Wohnung seines Bekannten angekommen, konsumiert er mit ihm weiter. Er trinkt etwa eine Viertelflasche Wodka, wieder gemischt mit Cola. Dazu kommen diesmal auch härtere Drogen. Mehrere Züge Crack aus einer Pfeife und dann kippt plötzlich die Stimmung. Es kommt zu einer Prügelei mit einem anderen Gast. Beide stecken ein paar Schläge ein. Dann beruhigt sich die Situation etwas und kurz vor Mitternacht beschließt der Mann, nach Hause zu gehen. Er fährt ein Stück mit der S-Bahn, den Rest läuft er. Doch er ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Er fühlt sich völlig breit, schwindelig, erschöpft. Ein Zustand, den er so noch nicht erlebt hat. Sein Gang ist unsicher, er schwankt, während er hinter einem ihm unbekannten Mann herläuft. Er gibt dabei unverständliche Laute von sich. Gegen 0.15 Uhr erreicht er seinen Hauseingang. Dort stehen mehrere Personen. Was dann passiert, kommt völlig unvermittelt. Ohne erkennbaren Grund und wie aus dem Nichts zieht der Mann ein Cuttermesser und richtet die Klinge gegen den Hals eines der anwesenden Männer. Der Mann kann blitzschnell ausweichen und er leidet lediglich eine Schnittverletzung am Kinn. Den Umstehenden gelingt es schließlich, den Mann zu überwältigen und festzuhalten, bis die Polizei eintrifft.
Puh, ja, Sophie, vielen Dank. Also mein erster Gedanke war dabei, der Mann scheint ja wirklich völlig berauscht gewesen zu sein. Ne? Also Alkohol, Crack, Marihuana, wahnsinnig viel Alkohol einfach. Viele von euch oder auch wir kennen das ja, ne, dass man so ein bisschen berauscht ist, wenn man mal irgendwie ein Glas Wein getrunken hat oder so. Aber gut, diese extreme Mischung von so vielen Drogen und Alkohol ist schon heftig, oder Sophie, was meinst du?
Ja, also als ich das gerade vorgelesen habe, da wurde mir schon ganz schlecht, einfach nur beim Lesen von der Vorstellung, dass er wirklich so viel konsumiert hat an Drogen und Alkohol. Ich persönlich trinke ja gar keinen Alkohol, habe ich noch nie und werde ich auch nie. Von daher weiß ich gar nicht, wie das ist, alkoholisiert zu sein.
Du hast wirklich noch nie Alkohol getrunken?
Also ich habe vielleicht mal einen Schluck probiert, aber das kannst du eigentlich gar nicht zählen. Das war so nur mit der Zungenspitze tatsächlich. Aber sonst, nee.
Gibt es da einen bestimmten Grund für?
Also eigentlich nur meine Emetophobie, meine Angst, dass mir schlecht wird und dass ich brechen muss. Und vom Alkohol wird einem oft schlecht. Natürlich nicht in allen Fällen und das hängt auch vom Individuum ab. Aber das war für mich immer so der Grund, ach nö, Alkohol, das brauche ich nicht, brauche ich auch gar nicht probieren, weil ich ja auch so ein bisschen diese Angst vor diesem Kontrollverlust, eben was der Mann hier erlitten hatte, das ist ja für mich voll die große Angst, dass ich die Kontrolle über meinen Körper verliere. Und das war für mich immer ein Grund, warum ich nie Alkohol getrunken habe.
Ich glaube, man schafft das auch so durchs Leben, ohne Alkohol, oder?
Ja, definitiv. Ich denke, das ist die gesündere Option.
Ja. Also ich trinke schon ab und zu mal Alkohol. Jetzt gerade habe ich mal ein paar Wochen, wo ich mir gesagt habe, nee, jetzt trinke ich mal gerade nichts, weil ich denke, das schadet mir auch nicht. Da einfach mal so ein paar Wochen oder mal gucken, vielleicht werden auch ein paar Monate daraus, keinen Alkohol zu trinken. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich habe da irgendwie ein Problem, aber einfach, ich glaube, das ist gesund. Ne,
wenn ja, ich denke auch. So eine bewusste Entscheidung, dass man mal weniger trinkt oder es ganz sein lässt. Ich denke, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung und dir geht es wahrscheinlich auch damit gesundheitlich besser, oder?
Ja, also man schläft besser, wenn man keinen Alkohol trinkt. Es war bei mir sowieso immer nur so, wenn ich überhaupt Alkohol getrunken habe, also tatsächlich sehr selten, dann aber am Wochenende oder so, ne, mal ein Glas Wein. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg und ja, es tut mir auf jeden Fall gut. So, aber jetzt genug von uns. Ne? Hier in diesem Fall geht es ja darum, insbesondere um die Frage, wann beginnt denn die Schuld? Ne? Beginnt die Schuld erst mit der Tat oder vielleicht schon mit dem ersten Glas Alkohol?
Das ist nämlich eine sehr interessante Frage. Denn wenn wir uns den Fall genauer anschauen, dann wird schnell klar, dass hier nicht nur die Tat selbst, sondern auch das Innenleben des Täters eine zentrale Rolle spielt. Denn wie kann es denn sein, dass jemand ohne erkennbaren Auslöser so gewaltsam reagiert? Und wie kommt es, dass die Wahrnehmung und Kontrolle in diesem Moment komplett aus dem Gleichgewicht geraten kann? Das besprechen wir heute.
Ja, und auch das ist ein bisschen ähnlich zu unserem Fall aus Folge 1. Da gab es auch keinen erkennbaren Auslöser, ne?
Genau, ja. In der Folge 1, da haben wir über den Messerangriff von einer Frau auf dem Hamburger Hauptbahnhof gesprochen und die hat zum Beispiel wahllos mit dem Messer auf Leute zugestochen. Hier in diesem Fall ist es so, dass unter bestimmten Drogen, da kann eben Folgendes passieren, die Menschen, die interpretieren neutrale Situationen plötzlich als Bedrohung. Hier in dem heutigen Fall, da hat der Mann ja, wie gesagt, Alkohol und Drogen konsumiert. In Folge 1, da war es eine paranoide Schizophrenie, die bei der Frau diagnostiziert wurde, also nochmal was anderes. Aber wenn wir zum heutigen Fall zurückgehen und mal schauen, wie etwas so gewaltsam enden kann, unter den Einfluss von Drogen und Alkohol, da wird es nämlich ganz spannend. Denn der Mann befand sich ja in einer völlig neutralen Situation. Er war einfach vor seinem Hauseingang und da standen jetzt mehrere Menschen rum. Eigentlich nichts Schlimmes, aber er hat die Situation plötzlich als Bedrohung wahrgenommen.
Also er hat offenbar gedacht, er wird angegriffen, obwohl das gar nicht stimmt?
Genau, also man nennt das auch eine paranoide Situationsverkennung. Das Gehirn interpretiert hierbei harmlose Reize als Gefahr. Und dadurch kann ein aggressiver sozusagen Selbstschutzreflex ausgelöst werden. Und in Folge 1 war es ja auch sozusagen eine paranoide Situationsverkennung, aber als Teil einer psychischen Erkrankung, als Teil der paranoiden Schizophrenie. Und hier ist es eben ein Teil des Drogen- und Alkoholmissbrauchs. Und in diesem Fall war es auch so, dass die Sachverständigen eben genau davon ausgegangen sind. Nach der Aussage eines psychiatrischen Sachverständigen könnte nämlich dieser Drogenmix die Ursache gewesen sein, dass der Angeklagte geglaubt habe, von seinem Kontrahenten gehe irgendwas Böses aus. Und hierbei war es jetzt aber so, dass der Sachverständige keine Anhaltspunkte gesehen hat, dass der Angeklagte in einer psychiatrischen Klinik oder Krankenhaus oder in einer Entziehungsklinik untergebracht werden sollte.
Also er hatte offenbar hier keine psychische Erkrankung, aber er hat ja ganz massiv Alkohol und Drogen konsumiert. Und wie spielen denn die Drogen da jetzt mit rein?
Nun ist es ja so, dass Alkohol und Drogen unser Gehirn massiv verändern können. Besonders betroffen ist da der präfrontale Kortex. Da haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Das ist der Teil des Gehirns, der normalerweise Impulse kontrolliert. Damit können wir dann auch Konsequenzen unseres Verhaltens abwägen und auch soziale Regeln einhalten.
Okay, also bedeutet das, je mehr Alkohol und Drogen ich konsumiere, desto weniger Kontrolle habe ich?
Ja, wenn man es vereinfacht sieht, könnte man sagen, ja. Substanzen wie Alkohol und Drogen, die senken ja die Hemmschwelle. Die beeinträchtigen die Impulskontrolle, verzerren unsere Wahrnehmung und verstärken oft auch die Emotionen, die sowieso schon vorhanden sind. Und aus dieser inneren Anspannung, die ein Mensch dann fühlt, wie jetzt zum Beispiel der Täter, dann kann auch schnell aggressives Verhalten entstehen. Wichtig dabei ist, dass dieser Kontrollverlust nicht erst in dem Moment der Tat beginnt, sondern oft schon viel früher, nämlich bei der Entscheidung, sich erstmal in so einen Zustand zu versetzen mit Drogen, mit Alkohol. Und das verschiebt dann die Frage von Verantwortung auch zeitlich nach vorne. Also die Verantwortung beginnt dann natürlich auch schon viel früher.
Und wie viel Kontrolle hat denn ein Mensch im Affekt überhaupt?
Ja, wenn wir von einer Tat im Affekt sprechen, dann meinen wir ja einen Zustand von sehr intensiver emotionaler Aktivierung. In solchen Momenten funktioniert unser Gehirn ein bisschen anders. Also ich habe ja schon vorhin erwähnt, Bereiche, die für schnelle emotionale Reaktionen zuständig sind, die übernehmen dann die Führung. Und die Bereiche, die für Abwägung und Kontrolle und so bewusste Entscheidungen zuständig sind, die sind ja dann weniger aktiv. Und das führt zu dem, was viele als diesen Tunnelblick beschreiben. Also die Wahrnehmung verengt sich total. Man sieht alles nur in einem ganz eingeschränkten Sichtfeld, eingeschränkten Blickwinkel und kann somit auch Alternativen und alternative Handlungen kaum noch sehen. Und das Handeln wird dadurch auch impulsiver. Das Entscheidende ist aber, dieser Zustand bedeutet nicht automatisch, dass ein Mensch keinerlei Kontrolle mehr hat. In der psychologischen Forschung hat sich auch tatsächlich gezeigt, und das zeigt sich immer wieder, dass Kontrolle in solchen Situationen einfach oft reduziert ist. Aber selten ist sie jetzt vollständig aufgehoben. Es gibt häufig noch so kleine Zeitfenster, in denen Entscheidungen getroffen werden, auch wenn die jetzt unter enormen Druck stehen. Und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass viele sogenannte Affekttaten trotzdem eine gewisse Zielgerichtheit haben. Also es werden Mittel gewählt, Handlungen ausgeführt und manchmal sogar auch kurze Zwischenschritte gemacht. Und das spricht ja auch dafür, dass noch eine gewisse Steuerungsfähigkeit vorhanden ist, auch wenn diese eingeschränkt ist. Und Alkohol und Drogen, die verstärken ja diesen Effekt nochmal zusätzlich. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt.
Also selbst wenn noch Einsicht besteht, könnte die Steuerungsfähigkeit aber trotzdem erheblich vermindert gewesen sein, oder?
Ja, da kann es vielleicht auch ganz gut helfen, wenn wir uns mal genauer anschauen, was ist diese Einsichtsfähigkeit eines Menschen und was ist die Steuerungsfähigkeit eines Menschen. Wenn wir von der Einsichtsfähigkeit sprechen, das ist die Fähigkeit, dass man das Unrecht seiner Handlung oder Tat erkennen kann, also auch Verständnis dafür hat, dass die eigene Handlung verboten oder strafbar ist. Wenn man jetzt Alkohol oder Drogen vorher konsumiert, dann kann diese Einsichtsfähigkeit natürlich massiv eingeschränkt sein. Zum Beispiel durch diese Verkennung, die wir hier vorhin auch angesprochen haben, diese paranoide Situationsverkennung. In vielen Fällen ist aber die Einsichtsfähigkeit trotzdem noch vorhanden, selbst wenn wirklich massiv Alkohol oder Drogen konsumiert wurde. Bei Gewalttaten ist es so, dass die Täter oder Täterinnen häufig wissen, das, was ich jetzt tue, ist eigentlich falsch, aber dann trotzdem handeln und es trotzdem tun. Wenn wir uns dagegen die Steuerungsfähigkeit anschauen, dann ist das die Fähigkeit, nach dieser Einsicht zu handeln, also seine Impulse kontrollieren zu können. Und diese Steuerungsfähigkeit ist eben deutlich stärker beeinträchtigt als die Einsichtsfähigkeit, wenn Alkohol oder Drogen konsumiert werden. Also lässt sich das so erklären, warum eben jemand unter Drogen vor allem irrational handeln kann. Und der Fall zeigt ja auch, wie stark Substanzen unser Verhalten an sich verändern können und auch unsere Wahrnehmung und Impulskontrolle und auch die Einschätzung eines Risikos unseres Verhaltens. Und all das, das gerät dann völlig aus dem Gleichgewicht. Und genau an dieser Stelle wird es ja auch juristisch interessant. Christian, du sprichst ja dann auch gleich darüber, was nach der Tat passiert ist. Weil hier ja auch gerade Alkohol und Drogen im Spiel waren, ist ja die Bewertung besonders komplex von dem Fall. Also wir haben nicht nur den psychischen Zustand des Täters, der da betrachtet werden muss, sondern auch den Einfluss von Substanzen und das Verhalten davor auch noch und das Verhalten während der Tat und auch noch nach der Tat. Also es spielt ja alles eine Rolle und deswegen ist das für das Gericht auch gar nicht so einfach gewesen. Stimmt's, Christian?
Ja, da hast du völlig recht, Sophie. Das war tatsächlich nicht so einfach für das Gericht zu beurteilen. Das Landgericht Hamburg hat hier nämlich den Angeklagten vom Vorwurf des versuchten Mordes freigesprochen und hat das damit begründet, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass seine Steuerungsfähigkeit infolge der Mischintoxikation, also der Einnahme mehrerer unterschiedlicher Substanzen, aufgehoben war. Und interessant war dann, die Staatsanwaltschaft hat gegen dieses Urteil Revision eingelegt und die war dann vor dem dann zuständigen Gericht, nämlich dem Bundesgerichtshof, auch erfolgreich. Der BGH hat nämlich dann die Revision als begründet angesehen und das Urteil an das Landgericht zurückverwiesen. Um verstehen zu können, warum der BGH dieses Urteil des Landgerichts aufgehoben hat, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar in die Begründung des Landgerichts. Das Landgericht hat hier nämlich gesagt, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter wegen der Mischintoxikation schuldunfähig im Sinne des Paragraphen 20 Strafgesetzbuch war und ihn eben deshalb freigesprochen hat. Dabei hat sich das Landgericht auf den zentralen Grundsatz gestützt, nur wer schuldhaft handelt, kann auch bestraft werden. Wenn jemand wegen einer schweren psychischen Störung oder eines extremen Rauschzustands nicht mehr in der Lage ist, sein Verhalten zu steuern, kann eben Schuldunfähigkeit vorliegen. Das Landgericht hatte hier also Zweifel daran, ob der Angeklagte überhaupt in der Lage war, sein Verhalten zu steuern. Und das haben vielleicht viele schon mal gehört, also viele haben von diesem Grundsatz vielleicht schon mal gehört, der sich nennt in dubio pro reo, also übersetzt, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Und dieser Zweifelssatz verpflichtet das Gericht dazu, verbleibende Unsicherheiten zugunsten des Angeklagten zu bewerten. Und dieser Zweifelsgrundsatz findet auch im Rahmen der Prüfung der Schuldunfähigkeit gemäß § 20 Strafgesetzbuch Anwendung. Allerdings ist das Gericht gehalten, sehr, sehr sorgfältig zu prüfen und zu klären, ob die Voraussetzungen für diesen Zweifelsgrundsatz auch tatsächlich erfüllt sind. Ein viel zu vorschnelles Ausweichen auf diesen Zweifelssatz ohne vorherige umfassende Prüfung ist unzulässig. Und das war eben genau der Grund, warum der BGH hier das Urteil aufgehoben hat. Der BGH hat nämlich beanstandet, dass das Landgericht die Annahme der Schuldunfähigkeit nicht hinreichend tragfähig begründet hat. Und besonders kritisch fand der BGH, dass sich das Landgericht Hamburg weitgehend auf die Einschätzung des Sachverständigen verlassen hat, ohne eine eigene unabhängige Würdigung der Schuldfähigkeit vorzunehmen. Hier war es so, dass der Sachverständige in seiner Entscheidung davon ausgegangen ist, dass er nicht sicher sagen könne, ob eine Schuldfähigkeit beim Angeklagten vorgelegen habe. Und dieser Einschätzung des Sachverständigen hat sich das Landgericht nach Auffassung des BGH viel zu unkritisch einfach angeschlossen. Denn die Einschätzung des Sachverständigen, dass er eben einen bestimmten Sachverhalt nicht ausschließen könne oder ja für möglich halte, enthebt das Gericht eben nicht davon, eine eigenständige Prüfung vorzunehmen und abzuwägen, welche Gründe für und gegen das Vorliegen einer ja rechtlich relevanten Beeinträchtigung des Angeklagten zur Tatzeit sprechen. Denn erst wenn im Anschluss an eine eigene Abwägung immer noch Zweifel verbleiben, also Zweifel im Hinblick auf Art und Grad des psychischen Ausnahmezustands, erst dann ist die Anwendung dieses in dubio pro reo Grundsatzes gerechtfertigt. Und der BGH hat weiter gerügt, dass das vom Landgericht angeführte Fehlen einer rationalen Erklärung für die Tat und die nicht erkennbare Motivation des Angeklagten für sich genommen noch keine Schlüsse auf eine Störung im Schweregrad eines Merkmals auf die Schuldunfähigkeit zulasse. Und dasselbe gelte aber eben auch für die von dem Sachverständigen angeführten Auffälligkeiten, die teils unspezifisch sind. Also hier hat er verwiesen auf das Spielen mit dem Cuttermesser und auch den Blick ins Gesicht des Geschädigten vor dem Angriff. Das ist offenbar so gewesen. Im Ergebnis hat also der BGH festgestellt, dass das Landgericht hier viel zu unkritisch und mit viel zu wenig Begründung einfach die Auffassung des Sachverständigen übernommen hat.
Ach so, okay, also das reicht dann also nicht, wenn der Sachverständige jetzt sagt, okay, Schuldunfähigkeit, ja, könnte vorliegen, ist jetzt nicht auszuschließen, also es bedarf auf jeden Fall mehr.
Ja, genau. Das Landgericht darf nicht einfach nur die Auffassung des Sachverständigen übernehmen, sondern es muss eine eigene umfassende Würdigung aller Beweismittel vornehmen und in seiner Urteilsbegründung klar darlegen, warum Zweifel an der Schuldfähigkeit bestehen und ob diese Zweifel nicht ausgeräumt werden können. Und genau das hat das Landgericht hier nicht ausreichend getan, zumindest nach Auffassung des BGH. Das Landgericht sei viel zu unkritisch mit den Ausführungen des Sachverständigen umgegangen. Es sei völlig unklar geblieben, weshalb der Angeklagte sich an einzelne Geschehensabläufe erinnern kann, obwohl zugleich von einer nahezu vollständigen Erinnerungslücke ausgegangen wurde. Und hier wird es juristisch wirklich spannend, denn auch wenn der Sachverständige psychologische Einschätzungen liefern kann, die rechtliche Bewertung obliegt des Gerichts. Also die Frage, ob die Schuldfähigkeit vorliegt, entscheidet nicht der Sachverständige, sondern nur das Gericht. Aber es muss eben die Ausführungen des Sachverständigen dabei berücksichtigen, aber eben nicht alleine.
Ah, okay, das ist für mich jetzt tatsächlich auch was Neues, aber es macht auch irgendwie Sinn, ja? Also wir eine psychologische Einschätzung, wenn der Sachverständige das liefern kann, aber rechtlich muss es dann auch doch nochmal vom Gericht bewertet werden, das rundet ja die Sache auch nochmal ab, denn das muss ja auch von mehreren Seiten, sage ich mal, betrachtet werden. Und wenn das nur einer einschätzen würde und darauf wird das Urteil gefällt, das ist ja dann auch nicht sonderlich objektiv. Aber was mich auch jetzt noch interessieren würde, ist, wie landet dann so ein Fall überhaupt beim Bundesgerichtshof? Der verhandelt ja eigentlich nicht einfach jeden Strafprozess neu, oder?
Ja, genau. Der BGH ist keine Tatsacheninstanz. Das heißt, dort wird nicht nochmal ganz neu geprüft, was genau passiert ist. Also es gibt keine neue Beweisaufnahme und auch keine neuen Zeugen oder so, sondern es geht um etwas völlig anderes. Es geht um Rechtsfehler, also reine Rechtsfehler. Der BGH prüft nur, ob das Landgericht das Recht richtig angewendet hat. Und damit so ein Fall überhaupt beim BGH landet, braucht es ein Rechtsmittel. In diesem Fall nennen wir das Revision.
Und in welchen Fällen kann man denn im Strafrecht Revision einlegen? Und was ist der Unterschied zur Berufung? Das habe ich nämlich auch öfters mal gehört. Berufung, Revision, kannst du uns da mal so ein bisschen abholen? Was bedeutet das alles?
Im Strafrecht kann Revision eingelegt werden, um ein Urteil eines anderen Gerichts auf Rechtsfehler überprüfen zu lassen. Es handelt sich also um ein Rechtsmittel, das die Richtigkeit des Urteils in rechtlicher Hinsicht sichert. Die Revision unterscheidet sich von der Berufung dadurch, dass bei der Revision nicht erneut die Umstände des Falles untersucht werden, sondern eben nur Rechtsfehler überprüft werden. Die Berufung hingegen zielt dagegen auf eine neue Tatsachenverhandlung ab und umfasst sowohl rechtliche als auch eben anders tatsächliche Aspekte. Dort kann also bei der Berufung im Unterschied zur Revision auch nochmal eine neue Beweisaufnahme zum Beispiel stattfinden. Und zu deiner Frage, ne, welche Instanz zuständig ist, das hängt davon ab, welches Gericht vorher entschieden hat. In Strafverfahren sind in der Regel die Oberlandesgerichte oder der Bundesgerichtshof die zuständige Instanz für die Revision.
Aha, okay, also habe ich auch wieder was dazu gelernt. Und wer konkret jetzt von den Beteiligten in dem Fall kann denn Revision einlegen?
Ja, das ist eine gute Frage, Sophie. Revision können mehrere Beteiligte einlegen, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, aber auch der Angeklagte selber und unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch Nebenkläger. In unserem Fall hier war es die Staatsanwaltschaft, die Revision eingelegt hat, denn sie war ja, wie gesagt, der Meinung, der Freispruch sei nicht ausreichend begründet gewesen und der BGH hat ja diese Entscheidung auch tatsächlich übernommen.
Ja, genau. Sowas muss ja geprüft werden, denn psychologisch kann ja auch nachgewiesen werden, wie stark Alkohol und Drogen unser Verhalten einfach beeinflussen und dass es ja trotz dessen nicht auszuschließen ist, dass jemand jetzt für seine Taten verantwortlich ist, weil man entscheidet sich ja bewusst zu diesem Konsum und das muss natürlich auch vor Gericht geprüft werden. Wie ging es denn jetzt überhaupt weiter? Gibt es denn jetzt ein Urteil?
Ja, es gibt ein Urteil. Das Landgericht hat hier nicht nochmal einen Freispruch ausgeurteilt, sondern hat ihn tatsächlich wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Und zwar hat es ihn hier zu einer Haftstrafe von 2 Jahren verurteilt, allerdings diese Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt.
Okay, krass, 2 Jahre und dann auf Bewährung, das klingt irgendwie nach einer sehr milden Bestrafung, oder?
Ja, Sophie, kann ich nachvollziehen, dass du das als sehr milde empfindest. Aber im Gegensatz zu dem vorher ausgeurteilten Freispruch ist das natürlich deutlich mehr, ne? Und
das stimmt.
Gar nicht wirklich milder. Vielleicht kannst du das auch etwas mehr nachvollziehen, warum das in deinen Augen hier ein mildes Urteil ist, wenn ich dir erkläre, was das Gericht auch zugunsten des Angeklagten hier berücksichtigt hat. Es hat nämlich berücksichtigt, dass er die Tat eingeräumt hat, er also gestanden hat. Und das muss ja auch zu seinen Gunsten berücksichtigt werden. Außerdem hat es berücksichtigt, dass hier für das Opfer keine schweren Folgen vorlagen. Es sei zwar verletzt worden, aber die Verletzung sei nicht lebensgefährlich gewesen. Und außerdem sei er ein Ersttäter gewesen. Und beim Ersttäter ist es so, dass, ne, wenn er also vorher strafrechtlich kaum aufgefallen ist, kann das Gericht dies zu seinen Gunsten werten.
Okay, verstehe. Und wann kann man denn überhaupt so eine Bewährung aussprechen? Wann ist das möglich und wann nicht?
Ja, auch bei der Frage, ne, ob ein Urteil zur Bewährung ausgesetzt werden kann, spielen diese Gründe, die ich vorhin genannt habe, die zugunsten des Angeklagten berücksichtigt werden, auch eine große Rolle. Ne? Zum Beispiel hier das Geständnis oder auch eben die Folgen für das Opfer. All das spielt auch für die Frage, ob ein Urteil zur Bewährung ausgesetzt werden kann, eine große Rolle.
Okay, also wenn wir den Fall jetzt nochmal zusammenfassend anschauen, dann zeigt er uns ja 2 Dinge. Psychologisch gesehen kann eine Mischung aus diesen Alkohol und Drogen natürlich die Wahrnehmung, die Impulskontrolle und auch diese Risikoeinschätzung massiv verändern. Also ein Mensch kann Situationen dadurch falsch einschätzen, kann vielleicht auch plötzlich aggressiv handeln und auch vielleicht anders handeln, als er es in einem nüchternen Zustand tun würde.
Ja, und wie wir eben gesehen haben, kann allerdings die juristische Beurteilung dann wieder ganz anders aussehen als die rein psychologische.
Genau, weil Psychologie soll ja das Verhalten erklären. Warum verhält sich ein Mensch so, wie er sich verhält? Was führt dazu? Was muss berücksichtigt werden? Und vor Gericht muss dann die Verantwortung des Menschen bewertet werden. Und genau diese Mischung aus, wir müssen Verständnis zeigen für den Menschen und das Verhalten und die Erfahrungen des Menschen und den Anforderungen des Gesetzes, macht diesen Fall auch irgendwie super spannend, aber auch gleichzeitig sehr kompliziert, oder?
Ja, dieser Fall, Sophie, ist wirklich sehr, sehr komplex und das macht ihn auch so spannend für uns, ne?
Also wenn ihr den Fall genauso spannend fandet, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wie empfindet ihr denn das Urteil? Sagt ihr, 2 Jahre auf Bewährung ist irgendwie viel zu mild oder ja, ist angemessen aufgrund des Alkohol- oder Drogenrauschs? Wie würdet ihr das bewerten? Das würde uns natürlich auch interessieren. Und hinterlasst gern Feedback, wie ihr die Folge fandet. Und wenn ihr noch Wünsche habt, dann lasst uns auch wissen. Vielleicht habt ihr ja einen speziellen Fall, den ihr auch noch spannend findet.
Und wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar, egal auf welcher Plattform. Wir lesen wirklich alle und sind ganz gespannt, was ihr von dem Fall haltet. Und auch von der Frage, war das ein gerechtes Urteil oder nicht?
Und genauso gespannt sein könnt ihr auf die nächste Folge. Christian, worum wird es denn in der nächsten Folge gehen?
Ja, das ist auch ein ganz interessanter Fall. Ich verrate nicht zu viel, aber ich kann verraten, es geht um den versuchten Mord an einem 15-jährigen Mädchen, begangen von einem Mitschüler während des Unterrichts.
Das klingt wirklich spannend. Wir haben hier 2 Minderjährige und dann so eine schwere Tat. Da bin ich wirklich gespannt, was das Gericht ausgehandelt hat, wie vor Gericht damit umgegangen wird. Aber wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. Hört auf jeden Fall in der nächsten Folge rein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
In diesem Sinne, Sophie, es hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge.
Mir auch. Bis nächstes Mal. Wir freuen uns.